Ja, ich bin Ben, komme aus Münster und da sind wir jetzt auch schon seit so 20 Jahren ungefähr als Jesus Freaks unterwegs. Und ich finde das immer so großartig, wenn ich irgendwie an einen anderen Ort komme, wie zum Beispiel nach Remscheid. Genau, und da sehe ich so Leute, wo ich denke, ey, voll die Jesus Freaks, das ist so gut. Genau, das ist immer eine besondere Freude. Der Wolfgang hatte in den letzten Tagen mich dann mal angerufen. Ich hatte vorher schon mal gesagt, ja, ich predige wohl. Und dann kam der ganz charmant um die Ecke und so, hey, mach so voll, was du willst, so voll egal. Also nicht egal, sondern hör auf den Heiligen Geist. Und wenn dann dir sagt, das Thema soll das sein, dann wäre das ganz gut. Ne, fühl dich total frei. Also wäre schon schön Markus-Evangelium. So, und wenn das Thema Gehorsam sein könnte. Und du stehst dann und denkst so, ja, Gehorsam, ja gut. Nee, ist irgendwie gar nicht so sexy, ne? Also gar nicht so, dass man sagen würde, ja geil, ey, und dann gehe ich raus, Freitagabend predige über Gehorsam. Sollte man meinen. Andererseits habe ich da voll Bock drauf. Und ich glaube, es ist absolut dran, uns gegenseitig was zum Thema Gehorsam zu sagen. Und ich glaube, das ist absolut attraktiv. Ich glaube, wir haben mit diesem Begriff, mit dieser Vorstellung von Gehorsam, natürlich als Deutsche so ein bisschen unsere Geschichte. Befehl und Gehorsam, das gehört oft zusammen. Und das war wirklich eine sehr unselige Allianz, die Befehl und Gehorsam gerade in den Jahren zwischen 33 und 45 in Deutschland eingegangen sind. Von daher müssen wir uns nicht ärgern darüber, dass wir heute mit dem Wort Gehorsam so unser Problem haben. Wir müssen uns ärgern darüber, dass da wirklich schlimme Dinge passiert sind. Aber dass das so ist, zeigt erstmal, dass wir auch Menschen sind und dass wir nicht so ganz doof sind. Und dass wir irgendwie auch vorhaben zu lernen. Und trotzdem ist, glaube ich, dieses Wort Gehorsam und das, was dahinter steckt, kann für uns von entscheidender Bedeutung dafür sein, wie wir als Christen in dieser Welt leben. Und es gehört absolut mit als, meiner Meinung nach, als Motor in alles, was Nachfolge heißt. Als Motor in jedes christliche Leben, in jede christliche Bewegung, in jede christliche Gemeinschaft, in jede christliche Familie. Das Ding ist absolut zentral. Von daher versuche ich heute, wie Wolfgang das auch am Sonntag getan hat, mal so ein bisschen an das Ding ranzugehen und vielleicht so eine alte Patina abzuklopfen, abzukratzen, ein bisschen dran zu polieren. Und zwar nicht, weil das Ding an sich irgendwie eine Politur notwendig hätte, sondern weil wir das immer mal wieder brauchen, dass solche Begriffe für uns irgendwie was Frisches, was Neues sein können. Gerade solche Begriffe, die für uns wirklich auch eine krasse Vergangenheit haben. Ganz schön ist, dass das auch nicht nur für die Freaks in Remscheid so ein Thema ist. Wir haben gerade letzte Woche eine Predigtreihe angefangen zum Thema Nachfolge. Ja, glücklicherweise haben wir mit Markus Evangelium angefangen und ich durfte predigen zu Markus 1, eine Geschichte, die zufälligerweise genau folgt auf die Textstelle, die Wolfgang hier am Sonntag ausgelegt hat. Das ist natürlich ganz praktisch. Aber ich sehe daran Nachfolge, Gehorsam, hingegebenes Christenleben ist voll das Ding gerade. Voll das Ding. Ich weiß nicht, ob das jemals anders war oder ob das immer so sein sollte. Das interessiert mich auch gar nicht. Ich merke nur jetzt gerade, habe ich da wirklich eine große Sehnsucht, eine große Freude, das Ding anzugehen. Und ich sehe, dass das auch die Freaks insgesamt und allenthalben betrifft. Ich weiß nicht, wer von euch da auf Zack ist. Lohnt auf jeden Fall, das zu sein. Über Newsletter oder so. Auch da, in diesem Jahr, in den nächsten Jahren, heißt es da, wird das Thema Nachfolge für uns zentral sein. Und ich glaube, wenn das Thema Nachfolge für die Jesus Freaks in den nächsten Jahren zentral sein wird, dann haben wir eine Zukunft. Und dann geht's richtig geil ab. Genau. Großartig. Wen das weiter auch interessiert, der kann natürlich auch aufs Edu-Camp gehen. Guck da mal hier bei diesem Jesus-Freaks ganzen Gebamsel-Internet-Kram. Edu-Camp, da kann man mal hinfahren. Da wird auch zum Beispiel das Thema Nachfolge absolut zentral sein. Also wenn du sagst jetzt, ja, hier Gehorsam und nun predigt mal, das reicht mir nicht ganz. Ich will da richtig mal einsteigen, dann steig da mal richtig ein. Und das ist in wunderschöner Umgebung. Und nach Hohe Geist in den Harz zu fahren, kann allein schon ein Schritt des Gehorsams sein, der dich echt weiterbringt. Genau. Ja, ich habe uns heute mitgebracht eine Geschichte aus dem Markus-Evangelium, das ihr ja alle in den letzten Wochen auswendig gelernt habt. Ich werde auch gleich mal ein paar Fragen stellen, um das zu überprüfen, ob das denn auch richtig gelaufen ist hier. Ich würde sagen, ich sage einfach eine Stelle und ihr sagt dann, was da steht, ja? Ach, kleiner Witz. Wir finden in Markus 1 eine Geschichte, die uns dann ein bisschen mit reinnimmt in das Thema Nachfolge. Markus 1, 16 bis 18, ich lese aus der Einheitsübersetzung. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und Andreas, den Bruder des Simon, der auf dem See ihr Netz auswarfen. Sie waren nämlich Fischer. Da sagt er zu ihnen, kommt her, folgt mir nach. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Ende der Geschichte. Mehr gibt's heute nicht wirklich. Noch so ein ganz bisschen. Ja, noch ein ganz bisschen. Mehr nicht. Krass. Also erstmal finde ich das eine absolut herausfordernde, krasse Geschichte, weil sie so kurz ist. Ich hätte da was anderes erwartet. Also für die, die sich jetzt noch nicht so ganz in dieser Bibel auskennen, das ist gar nicht schlimm, das kann man alles noch hinkriegen. Markus 1 sagt ja die Nummer schon, da geht's gerade los mit dem Markus-Evangelium. Jesus ist mit seinen Leuten unterwegs. Und das ist wirklich der Anfang von dem, wie Jesus mit seinen Jüngern startet. Das ist der Anfang von dem, was wir heute hier erleben. Da geht's los. Und da wird ein Grundstein gelegt für das, was wir heute hier erleben. Und ich hätte erwartet, dass es irgendwie noch ein bisschen anders losgeht. Dass das irgendwie losgeht mit einer fetten Grundsatzrede. Oder, keine Ahnung, mit irgendwie einer, wie auch immer, also irgendwie anders als einfach so. Jesus sagt einfach, als er am See lang geht, also Jesus geht spazieren, sieht da Leute und sagt, kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Und sie kommen und folgen ihm nach. Mehr ist da nicht. Und das finde ich echt krass. Also zum einen, dass der die anspricht, ist natürlich ein Hammer. Ja, geht er einfach hin und sagt so, hey, du, komm mit, folge mir nach. Hey, du, würde ich nicht machen, würde keiner machen, oder? Mann. Und der Wahnsinn ist, die gehen einfach mit. Die sehen da jemanden auf sich zukommen, der sagt zu ihnen, hey, komm mit. Und dann kommen die mit. Und sie verlassen das, was sie haben. In Lukas 5 lesen wir, dass sie alles verlassen, was sie haben. Die Netze, die sie vorher ausgeworfen haben, um damit ihren Lebensunterhalt zu verdienen, die lassen sie da. Das Boot, das sie gebraucht haben, um rauszuschippern, das lassen die da. Und gehen. Was ist das denn für eine beknackte Entscheidung? Ja, bei allem, was gute Entscheidungsfindung ist, das doch bitte nicht. Stell dir vor, du gehst zur Arbeit. Keine Ahnung, wo du arbeitest. Auf dem Büro, in der Werkstatt, in der Schule, Hochschule, was auch immer. So. Und sagst, Schatz, ich bin weg, ich gehe zur Arbeit. Oder sagst nicht Schatz. Oder sagst Hund, tschüss. Ja? Und dann gehst du halt arbeiten. Und denkst, gehst arbeiten. Und dein Arbeitstag beginnt ganz normal und endet mit, und dann war ich weg. Ja? Wo ist er jetzt hin? Hat gesagt, kommt nicht wieder. Wie wieder, kommt nicht wieder? Nö, der ist jetzt weg. Und was soll das jetzt? Weiß ich auch nicht. Der hat gesagt, er ist jetzt weg. Und warum ist er weg? Ja, da kam so einer, der hat gesagt, komm mit. Und dann ist er weg. Wie bescheuert ist das denn bitte? Also ich hätte auf jeden Fall wenigstens mal so eine Gegenfrage erwartet. Sowas wie, ja, wo geht's denn hin? Ja, so. Ich bin da so ein bisschen sicherheitsfanatisch, ja? Also wenn ich mein Leben abbreche und woanders weiterführe, würde ich gerne wissen, wo zum Beispiel. Oder was machen wir denn da so? Ja, jetzt weiß der findige Bibelleser, na, sie sagen ja schon, er sagt ja, was sie machen. Letztlich sagt er ja, was sie machen. Er sagt ja, ich mache euch zu Menschenfischern. Ist ja alles klar dann, ne? Nichts ist klar. Ja, geh mal in eine Kfz-Werkstatt, ja? Und dann gehst du hin und sagst, Jungs, ich habe einen Auftrag für euch. Dafür müsst ihr alles hier, also wir brauchen so eine Fortbildung. Also das, ihr könnt einfach die Sachen da lassen, ja? Butterbrotdose nimmt da mit. Denn ich würde euch jetzt zeigen, wie das geht mit dem Menschen reparieren. Und dann sagen die Automechaniker, nee, klar, reparieren, das kennen wir ja. Jetzt halt nicht Autos, sondern Menschen. Nö, dann kommen wir natürlich mit. Ja? Überhaupt nichts erklärt das. Sie gehen mit, weil er sagt, folgt mir nach. Nur darum. Mann. Das ist Gehorsam, oder? Obey. Kleine andere Geschichte, kommt direkt danach. Als er ein Stück weiter ging, da sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes. Sie waren im Boot und richteten ihre Netze her. Denen erklärte er, was er vorhatte, und er gab ihnen ein Grundsatzpapier. Das lernten sie auswendig, sie sprachen einige Wochen darüber, und dann beendeten sie ihr Leben und fingen ein neues an. Steht da gar nicht. Nein, da steht, sie waren im Boot und richteten ihre Netze her. Sofort rief er sie und sie ließen ihren Vater Zebedäus mit den Booten zurück und folgten ihm. Was? Also ich meine, mit den anderen Brüdern, das ist schon komisch, aber die haben irgendwie so ein mittelständisches Unternehmen da, die haben sogar Angestellte, die da zurückgelassen werden. Die haben einen Papa, die lassen ihren Papa mit den Netzen auf den Knien zurück und sagen, tschüss Papa, wir sind dann weg. So, und die sind weg im Sinne von nicht mehr da. Das sind zwei starke Arbeiter. Und sagen einfach, ich bin weg. Wieso? Weil er rief sie. Ja, keine Ahnung, wie er sie gerufen hat. Jetzt, ja, Theologen wollen da jetzt irgendwelche Formeln dahinter sehen, so irgendwie, und dann sagt er irgendwie was Besonderes oder so. Aber da steht nur, er rief sie. Das heißt, wahrscheinlich sagt er sowas wie, hey, komm mit. Oder, hey, ihr, los. Fertig, das war's. Er sieht sie, er ruft sie, sie folgen. Und trotz ihres Vaters, trotz des Betriebs, ist das Gehorsam? Sollen wir so gehorchen? Soll so unser Leben aussehen? Da kriege ich echt Angst. Wird das von mir verlangt? Das geht doch so nicht, oder? Das ist mega unverantwortlich. Und da wird irgendwie keine runde Nummer draus so richtig. Und ich glaube, ja, tatsächlich, das ist es, was von uns verlangt wird. Ich glaube, die Situation, in der die Jünger da stehen, ist tatsächlich die Situation, in der du und ich stehen. In der Jesus sagt, komm. Und die Frage ist, kommst du oder kommst du nicht? Und ich glaube, dass genau wie für die Jünger, für uns auch, alles auf dem Spiel steht. Ja, unsere Arbeit. Ja, unser Lebensstil. Ja, unsere Freunde, unsere Verwandten. Ich glaube, das ist nicht unverantwortlich, was die da machen. Die Frage, die wir uns, glaube ich, stellen müssen, ist, wer ist dieser Jesus? Wenn dieser Jesus für dich eine Inspiration ist, vielleicht ein Vorbild, so ein Idealist, ein Wanderrabbi, der ein paar Wunder tut, dann würde ich sagen, ja, tatsächlich, das reicht nicht aus. Da ist echt Vorsicht geboten. Da frag doch nochmal nach, ist das denn richtig, was der da erzählt? Wo willst du denn eigentlich hin? Was soll denn das eigentlich? Aber das Markus-Evangelium sagt uns, wir haben es mit wem ganz anders zu tun. Wer ist Jesus an dieser Stelle? Wir lesen zum Beispiel in Markus 1, 9 bis 11, da hatte Wolfgang auch drüber gepredigt. Jesus wird getauft und da kommt der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herab und eine Stimme aus dem Himmel. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wir haben es dann mit jemandem anderes zu tun. Wir haben es zu tun mit dem Sohn Gottes. Mit jemandem, der so eng ist mit Gott, dem Vater, mit dem Schöpfer des Universums wie niemand sonst. Oder wir lesen weiter in Markus 1,21. Er geht in die Synagoge nach Kapernaum. Und da geht er in die Synagoge und lehrt. Und die Menschen waren sehr betroffen von seiner Lehre. Denn er lehrte sie wie einer, der göttliche Vollmacht hat, nicht so wie ihre Schriftgelehrten. Und in ihrer Synagoge, da sitzt ein Mann, der ist von einem unreinen Geist besessen. Der begann zu schreien: Was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen? Ich weiß, wer du bist. Du bist der Heilige. Du bist der Heilige Gottes. Den haben wir vor uns stehen, den Heiligen Gottes. Das ist der, der da sagt: Folge mir nach. Oder wir erinnern uns daran, was Johannes über Jesus sagt. Der nach mir kommt, der ist stärker als ich. Ja, ich bin schon krass drauf, so Kamelhaare und so, wildes Zeug essen, euch zur Umkehr rufen. Aber der nach mir kommt, ey, ich kann nämlich die Schuhe aufmachen. Der ist mal krass drauf. Klar taufe ich euch hier mit Wasser zur Umkehr, dass ihr euer Leben ändern sollt, und ihr tut's, aber der wird euch taufen mit Heiligen Geist. Das ist der Jesus, der da sagt: Komm, folg mir nach. Das ist nicht irgendeine Idee. Das ist nicht irgendein netter spiritueller Führer. Wer ist Jesus für dich? Ich glaube, das kann man sehen an deinem Leben, wer Jesus für dich ist, an deinen Entscheidungen. Das kann man sehen an meinem Leben, wer Jesus für mich ist, an dem, wie ich mein Leben lebe. Das kann man daran erkennen, wovor du Angst hast, was dir Respekt einflößt und was nicht. Bei manchem gehen es die Alarmglocken. Halt, Werksgerechtigkeit? Jetzt gibt es irgendwie moralischen Druck oder so? Jetzt muss ich plötzlich irgendwie leben oder so, um mich als Christ zu erweisen? Und das passt irgendwie nicht so ganz in unsere Theorie von Glauben und Gnade, die wir so haben, rein. Aber schauen wir uns doch die Realität der Jünger in Markus 1 nochmal an. Die müssen sich entscheiden: Folge ich ihm nach, mache ich das oder mache ich das nicht? Gehe ich jetzt mit ihm? Dann bleibe ich mit ihm. Dann bin ich bei ihm. Wenn ich ihm vertraue, dann ist es das alles wert. Und mit diesem Schritt, der da tatsächlich ein Schritt ist, also ein echter Schritt, so im Sinne von: Ich mache jetzt was. Ich gehe jetzt tatsächlich mit dem mit. Fängt für die Glauben an. Und Glauben ist dann nicht das, was wir meinen, so ein theoretisches Fürwahrhalten, so ein Konstrukt irgendwie, sowas, wo man sagt: Ich gebe mir ganz doll Mühe, dass ich glaube, Gott ist ein Guter, so, und dann sind wir irgendwie alle zufrieden. Und dann sage ich das irgendwie in der Gemeinde noch sonntags, dass ich das wirklich glaube, dass Gott voll der Gute ist, und mach da irgendwie so, gebe mir voll Mühe, das so glaubensmäßig so hinzukriegen. Ja, klar ist das auch das Glaube. Aber für die Jünger ist es vollkommen klar: Glauben heißt machen, was er sagt. Weil er der Heilige ist. Und das machen die, weil die gern mit dem zusammen sein wollen. Ja, der hat die nicht bezirzt oder gezwungen oder irgendwie mit einem Bann belegt. So, oh, jetzt müsst ihr aber folgen. Die machen das, weil die da richtig Bock drauf haben. Weil die sagen: Jetzt, Moment. Ich weiß ja, das ist ja mein... Dieses Boot und Schiff und Vater und Leute, ich kenne das alles. Ich weiß, das ist mir auch wert, das ist mir auch wertvoll. Aber Leute, was jetzt für mich losgehen kann, ich kann nicht bleiben. Ich muss damit, auf jeden Fall. Das ist jetzt absolut angesagt. Und darum glaube ich, man kann das sehen an einem Leben, woran man glaubt. Man kann da sehen, wer Jesus für dich und wer Jesus für mich ist. Jetzt haben wir natürlich noch eine Realität, die ein bisschen anders aussieht als die der Jünger. Ja, wir haben ja Jesus nicht wirklich jetzt so vor uns, der jetzt einfach sagt: Mach das mal. Und ich weiß jetzt nicht so genau, Jesus ist ja nicht da, was will denn der überhaupt? Also ich würde ja gehorsam sein, wenn ich das genau wüsste. Weiß ich aber nicht. Wie soll ich denn das wissen? Was der jetzt wirklich, also wirklich, wirklich von mir will. Die Jünger damals ganz einfach, die wissen's. Wir heute, wir wissen's nicht. Aber ich glaube, das ist Quatsch. Ich glaube, das ist eine Ausrede. Das fällt mir nämlich immer in dem Moment ein, wo ich das Gefühl habe, ich soll Sachen machen, die echt ein bisschen unangenehm sind. Ja, dann fällt mir ein, so, nee, Moment, kann ich das jetzt einfach so, nee, das kann ich jetzt nicht. Ich weiß ja gar nicht, ob Jesus das wirklich will. Und andererseits ist es tatsächlich auch voll kompliziert. Und wir leben tatsächlich auch in einer Welt, in unserer Realität, ist es vielleicht ein bisschen komplizierter, als die Jünger das damals hatten. Ja, die hatten nicht so ein Durcheinander von Arbeit und Freizeit und so ein Durcheinander von Werten, wo man gar nicht so genau weiß, was jetzt richtig und was falsch. Und man kann irgendwie tausend Sachen machen, man hat Milliarden Möglichkeiten mit seinem Leben anzufangen und kann so voll verstreut sein. Na klar hatten die Jünger das nicht. Aber können wir uns nicht aussuchen? Ich glaube auch das, auch diese Überlegung ist zwar wahr, kann uns aber absolut davor bewahren, dass wir diesen Gehorsam anfangen. Und lässt uns in der Mittelmäßigkeit. Lass uns lieber nochmal drüber nachdenken, ob das wirklich jetzt in unserer komplizierten Welt so einfach sein kann. Kann es doch nicht. Oder die Überlegung, ja, man muss das auch alles irgendwie historisch einordnen. Also wenn Jesus zum Beispiel damals gesagt hat, wir sollen am Sonntag nicht arbeiten, kann man heute ja gar nicht mehr durchziehen. Ne? Heute, was ist denn heute noch Sonntag? Wann fängt er an? Wann hört er auf? Und ist das irgendwie jetzt schon Arbeit? Jetzt ist mein Smartphone am Sonntag an und dann kommt irgendwie eine Simse da rein von einem Arbeitskollegen. Ja, darf ich die jetzt lesen oder nicht? Voll schwierig. Ja. Und außerdem muss ich noch für eine Klausur lernen und das Lernen ist ja irgendwie auch für mein Gehirn gut. Mein Gehirn ist auch von Gott. Man darf da auch nicht zu gesetzlich sein, dass man jetzt auch tatsächlich das macht, was der sagt. Also letztlich will er damit sagen, wenn er sagt, wir sollen sonntags nicht arbeiten, auf keinen Fall, dann sagt er, eigentlich sagt er, also meistens nicht, außer in so Fällen, wo es schwierig ist. Stück weit. So. Und darum, hey, lass uns da auch nicht zu eng sein, ja? Ja, nur weil Jesus sagt, wir sollen sonntags nichts machen, heißt das ja nicht, wir sollen sonntags nichts machen. Das heißt nur, es wäre gut, dass wir Sonntag nichts machen. Aber eigentlich, oder? Und auch da wieder, wir bauen uns tausend gute Gründe, tausend Mauern zwischen das, was wir tun könnten, wo wir gehorsam sein könnten, einfach weil wir Schiss haben vom ersten Schritt. Weil wir Angst haben, das zu tun, was eigentlich gut ist. Ich glaube, wenn wir gehorsam sind, dann ist die Folge wirklich großartig, genial. Dann ist das Freiheit. Denn gehorsam müssen wir sein, irgendwem gegenüber. Aber wenn wir dem gehorsam sind, der uns liebt, der uns Freiheit schenkt, der uns vergibt, der das Beste für uns will, der für uns ans Kreuz geht, dann kann das doch nur Freiheit bedeuten. Dann kann das doch nur Leben bedeuten. Wir neigen, glaube ich, manchmal dazu, uns selber den Wind aus den Nägeln zu nehmen, indem wir ganz, ganz schnell an so einer Stelle, wo es dann unangenehm wird, herkommen mit der Gnade, mit der Liebe Gottes und sagen, ja, eigentlich wäre das gut, das Richtige zu tun, aber Gott liebt mich auch so. Ja, ist ja viel zu anstrengend. Mache ich das lieber nicht, Gott liebt mich auch so, alles gut. Und dann wird das Leben wie so ein Leben in der Boxengasse. Ja? Nehmen wir mal an, du und ich, wir wären so Rallye-Piloten, Formel 1 oder was weiß ich, kenne mich da nicht so genau aus. Wofür sind wir da? Rennen fahren. Ja, raus da, richtig schön aufs Gas gehen. Dafür sind unsere Maschinen gebaut. Dafür haben wir diese ganzen Techniker um uns rum. Und dann passiert es natürlich auch, dass wir das, den Wagen irgendwie doof anecken, irgendwie an der Ecke setzen. Dann passiert es, dass die Reifen abgefahren sind, irgendwie, dass es regnet, wir müssen Reifen wechseln und so. Und dann geht's raus in die Boxengasse. Ja, das ist wahr. Und in unserem Christenleben haben wir die Gnade Gottes, die Vergebung Gottes. Er liebt uns. Ja, wie geil ist das denn? Und du kannst den größten Scheiß der Welt bauen. Komm zu Gott und er wird dir vergeben, wenn du ihn darum bittest. Die Boxengasse ist immer da. Aber was wir ganz häufig tun, ist, dass wir unser Leben in die Boxengasse verlegen. Der hat voll die guten Ideen dafür, was wir mit unserem Leben machen können. Und was machen wir? Wir sagen so, ja, aber das kommt ja gar nicht drauf an, wie wir unser Leben leben. Das ist doch gar nicht so wichtig. Es geht doch darum, dass wir irgendwie das Richtige glauben und dass wir die Gnade Gottes haben. Und dann fahren wir so vielleicht in der Boxengasse mal einen Kreis. Aber drücken nicht aufs Gas und raus da. Und da raus will Jesus uns haben, weil da draußen das Leben tobt, weil da draußen Freiheit ist. Und guckt euch das doch bitte an. Wenn jetzt Johannes gesagt hätte, ich kann das nämlich bringen, Papa, ich kann dich jetzt nicht in deinem Boot sitzen lassen. Jesus, siehst du selber, ne? Geht nicht. Dann setzt er sich zu seinem Papa ins Boot und fängt weiter Fische. Und was verpasst er? Was verpasst er für ein pralles Leben? Wenn ich jetzt die Position des Vaters mir angucke, ja, wenn mein Sohn die Wahl hat, mit Jesus Christus unterwegs zu sein, mit Jesus dem Christus, mit dem sein Leben zu leben, würde ich dann sagen, hey, Junge, bleib hier, es ist mir ein bisschen unsicher? Nee. Dann würde ich sagen, ey, Junge, geh los, es ist dein Leben, es ist unser Leben. Wie geil, Alter, das ist doch der Knaller. Dafür habe ich dich doch gezeugt, dass du das hier erlebst. Geh raus, ey, mach, was der dir sagt, das ist der Hammer. Leb dein Leben mit Jesus. Das ist ja auch eigentlich ein ganz schönes Schlusswort. Ich möchte uns jetzt einladen, dass wir das tatsächlich tun. Ich weiß nicht, wie es dir geht bei diesen Gedanken. Ich habe auf jeden Fall mega Bock zu sagen, ja, Jesus, sag, was ich tun soll. Ich gehe da raus. Nebenbei, das ist unsere Aufgabe. In Matthäus 28 sagt Jesus, geht raus, macht alle Leute zu, alle Völker, macht die zu meinen Jüngern. Ja, tauft die. Ja, sprecht denen Vergebung zu. Und dann lehrt sie zu halten, was ich euch geboten habe. Ich habe da Bock drauf. Und ich glaube, da gibt's total viel zu holen. Lasst uns doch aufstehen mal. Und wer will, kann mit mir zusammen beten. Und genau, wenn ihr Bock habt, für euch beten zu lassen auch, dann gibt's hier so Beter, die in der Gegend rumfliegen und die für euch beten können. Und genau. Du kannst mit mir mitbeten, mit deinen eigenen Worten mitbeten, das kriegt ihr ja ganz gut hin. Ach, guck mal, da sind so schöne Beter. Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr, dass du uns in Christus Leben schenkst. Ich danke dir, dass du uns trennst von all dem, was uns abhält davon, deinen Weg zu gehen. Und ich muss bekennen, dass ich Schiss habe und immer wieder Angst hab, dass du aus Versehen mir mein Leben verbauen könntest mit deinen tollen Ideen. Und ich habe dich nicht als den Gott gesehen, der mich liebt, sondern als den, der mir was Schlechtes will. Ich danke dir, dass du mich haben willst, dass du mich rufst mit meinen Zweifeln, mit meinen Ängsten, mit dem, was ich kann, mit dem, was ich nicht kann. Ich danke dir, dass du uns berufst als deine Jünger, uns berufst als deine Typen, die mit dir unterwegs sind. Und ich bitte dich, dass du das segnest, wenn wir jetzt den ersten Schritt tun. Und ich will einen Schritt tun auf dich zu. Und ich möchte dir nachfolgen. Nicht, weil ich dann geiler bin als vorher, sondern weil du Christus bist. Weil bei dir die Fülle ist. Weil bei dir Leben ist. Und weil dein Wort ewig ist. Und weil es bleibt und weil ich mein Haus auf festes Fundament stellen will. Ich habe echt voll Bock, mit dir zusammen zu sein. Ich danke dir für deinen Heiligen Geist, der in mir wirkt. Und Heiliger Geist, bitte tu dein Werk, mach, was du willst mit mir. Und wenn da was ist, was irgendwie nicht sein soll in meinem Leben, dann will ich es dir hinhalten. Und wenn da was ist, was du mit mir vorhast, Herr, dann zeig's mir, dann sag's mir. Amen.